Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, eins von den Kernliedern der Reformation. Und trotzdem werde ich jetzt nicht mit dem Wort Gottes beginnen, sondern mit einer sehr alltäglichen Geschichte. Kennen Sie die Meier-Schäufeles? Sicher nicht, ich habe sie frei erfunden. Und trotzdem glaube ich, dass Sie die Meier-Schäufeles kennen. Sie sind bestimmt von denen schon mal eingeladen worden. Denn die Abende bei Meier-Schäufeles laufen so, wie schon viele Menschen sie erlebt haben. Die Einladungen bestehen im Wesentlichen aus drei Elementen. Zuerst kommt ein Reisebericht von Herrn Meier-Schäufele und dann erzählt Frau Meier-Schäufele ihre Krankheitsgeschichte. Und zum Schluss gibt es noch ein gutes Glas Rotwein. Das ist auch der eigentliche Grund, warum sie immer noch diesen Einladungen folgen und kommen. Der Rotwein ist vorzüglich. Nun, der Reisebericht von Herrn Meier-Schäufele besteht, das ist in den letzten 20 Jahren immer schon so gewesen, vor allem aus Lichtbildern. Früher waren es etwa 300 Dias, heute sind es mehr als doppelt so viele Digitalbilder. Besser ist es dadurch nicht geworden. Die Berglandschaft in Italien, oberhalb von Rimini mit Adria-Blick, der Strand in Griechenland, die fürs Wohnmobil immer viel zu schmalen Straßen in Südspanien und dazu natürlich die stolzen Erzählungen, was man wieder alles gesehen hat. In den letzten Jahren kamen dann auch noch Fernreisen hinzu, nach Thailand oder nach Dubai. Aber als Zuschauer kann man diese Reiseberichte von Herrn Meier-Schäufele nur mit einem gewissen Unbehagen genießen. Man kommt sich jedes Mal vor wie ein kleines Kind, das zurückgelassen wurde, während die anderen aus der Schulklasse wieder mal tolle Sachen erlebt haben. Und kaum hat Herr Meier-Schäufele den mittlerweile überhitzten Projektor ausgeschaltet, legt seine Frau los und macht weiter mit ihrer persönlichen Krankheitsgeschichte. Höflich hören sie zu, erfahren das Neueste über Gicht und Cholera und die Unfreundlichkeit der allermeisten Ärzte. Und es sind ja viele, die Frau Meier-Schäufele konsultiert. Und sie sitzen da und ertragen dann auch noch den viertelstündigen Bericht über die Frau, die Frau Meier-Schäufele im Wartezimmer kennengelernt hat. So ist das mit Reiseberichten und Krankheitsgeschichten anderer Leute. Man hört zu, mehr oder weniger interessiert, aber es sind nicht die eigenen Reiseerfahrungen und die Schmerzen kann man auch nicht wirklich nachspüren. Aber dann wird endlich, und wie Sie finden, viel zu spät, die Flasche Rotwein aufgemacht. Ein feiner und runder Chianti, natürlich selbst aus Italien mitgebracht. Also das ist dann wirklich eine gemeinsame Erfahrung, sich dann auch kennerhaft zuzuprosten und den weichen und bärigen Geschmack zu genießen. Ein Reisebericht, eine Krankheitsgeschichte und dann eine gute Flasche Rotwein, die das Herz erfreut. Unser Predigttext enthält heute gewissermaßen diese drei Elemente. So ähnlich wie bei Familie Meier-Schäufele, aber dann doch ganz anders. Paulus ist ein Reisemensch gewesen. Er könnte viele abenteuerliche Reiseberichte abliefern, hat die halbe Mittelmeerwelt bereist, Städte, Herbergen und auch Gefängnisse von innen gesehen. War unterwegs, weil er den Menschen von Jesus Christus erzählen wollte. Und was er erlebt hat, war oft herausfordernd und manchmal sogar ziemlich spektakulär. Seenot, Schiffbruch, eingesperrt werden ohne Gerichtsbeschluss. Aber sein Reisebericht ist anders, ein Bericht von einer Reise in den Himmel. Hören Sie selbst nach der Bibel in heutigem Deutsch. Wenn Paulus hier auch von einer anderen Person redet, meint er doch sich selbst damit. Eine ganz besondere Offenbarung, Erfahrung, die er gemacht hat. Also gut, schreibt er. Ihr zwingt mich ja förmlich. Zwar hat niemand einen Nutzen davon, trotzdem will ich jetzt von den Visionen und Offenbarungen sprechen, die vom Herrn kommen. Ich kenne einen mit Christus verbundenen Menschen, der war vor 14 Jahren in den dritten Himmel versetzt worden. Ich bin nicht sicher, ob er körperlich dort war oder nur im Geiste. Das weiß nur Gott. Jedenfalls weiß ich, dass dieser Mensch ins Paradies versetzt wurde. Ob körperlich oder nur Geist, nur im Geist, das weiß nur Gott. Dort hörte er geheimnisvolle Worte, die kein Mensch ausspähen kann. Sie merken, in der Zeit von Paulus war der Himmel noch mystisch. Es gab nicht nur einen, sondern sieben Himmel, gleichsam Stufen zu Gott. Das Weltbild war damals eben anders als unser heutiges. Fliegen konnten die Menschen nicht, sie sind eher auf dem Boden geblieben, aber in ihren geistigen Erfahrungen konnten sie sehr wohl abheben. Und Paulus erzählt von einer besonderen Erfahrung seines Glaubens, von einer Visionsreise. Es ist wie eine ekstatische Erfahrung. Ekstase, das heißt ja aus sich heraustreten. Und so hat er das erlebt. Eine Reise ins Paradies, bei der er sich gleichsam selbst beobachtet und bei der er am Ende eine besondere Begegnung mit Gott hat. Hört geheimnisvolle Worte, die ihm viel bedeutet haben müssen, die er aber gar nicht wiedergeben kann. Worte, die kein Mensch nur aussprechen kann. Damals, als Paulus gelebt hat, mussten die Menschen in ihrem sehr bescheidenen Leben auf dem Boden bleiben. Die kamen nicht viel rum. Aber sie erzählten umso lieber von großen spirituellen Erlebnissen. Sie waren geradezu gierig für solch abgehobene Erfahrungen. Und das ist ja auch verständlich. Waren das nicht exklusive Hinweise auf eine andere Welt und deren Wirklichkeit? Konnte man so nicht viel konkreter auf eine Welt hoffen, die man erreicht, wenn alles Leid der Welt vorbei ist? Fluchtpunkt Himmel nennt man das. Auch die Gemeinde von Korinth war geradezu gierig auf Menschen, die solch spektakuläre Erlebnisse berichten konnten. Und es waren in der Tat Leute aufgetreten, die davon erzählten, von ekstatischen Erfahrungen und Höhenflügen, sodass einem der Mund vor Staunen offen blieb. Paulus wollte das gar nicht. Er wollte nicht darüber reden. Ihm wurde auch vorgeworfen, du schreibst schöne Briefe, aber wenn du kommst und etwas erzählst, dann wird das langweilig. Einmal wird in der Apostelgeschichte sogar erzählt, dass einer, der auf dem Fensterbrett saß, in einem vollgefüllten Raum Paulus nicht mehr zuhören könnte und eingenickt ist und deshalb aus dem Fenster gekippt ist. Weil dieser Paulus eben nicht jene ekstatischen Erlebnisse berichtete, sondern er hat einmal geschrieben, wenn ich zu euch komme, dann will ich gar nichts wissen als Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Die Liebe Gottes in Person. So schreibt er im ersten Korintherbrief. Und die Korinther haben geschimpft. Kannst du nicht auch so abgefahrene Geschichten erzählen wie die anderen? Nicht immer nur Kreuz und Auferstehung, Schuld und Vergebung. Wir spüren, Paulus wurde dieser Reisebericht von seiner Himmelsreise geradezu abgenötigt. Und er erzählt nur, um zu sagen, ja, ich könnte auch davon erzählen. Aber wenn ich es euch erzähle, seht doch jetzt selbst, bitteschön, was bringt es euch eigentlich? Ich könnte damit prahlen und angeben, aber es ist euch damit geholfen? Vielleicht jagt es ja dem einen von euch einen Schauer über den Rücken und der andere denkt, ich sei verrückt geworden. Der eine hält mich für ein geistliches Genie und der andere denkt, ich hätte einen Spleen. Und die allermeisten werden vielleicht zunächst staunen und mich großartig finden, sich dann aber vorkommen wie ein kleines Kind, das zurückgelassen wurde, während die anderen fort waren und tolle Sachen erlebt haben. Paulus schreibt, ja, ich kann davon erzählen. Ich tue es jetzt einmal in aller Kürze, obwohl ich eigentlich nicht will. Aber nur damit ihr spürt, es ist wie immer bei Reiseberichten. Daraus werden noch nicht eure eigenen Reisen. Nochmal, Paulus sagt nicht, dass es solche Reisen nicht gäbe. Er verbietet sie auch nicht. Er sagt nicht, dass es nicht schön sei, geistige Höhenflüge zu unternehmen, große mystische Erfahrungen zu machen. Aber die Berichte über solche Reisen sind oft sehr missverständlich und meist wenig hilfreich. Denn es gibt auch noch andere Erfahrungen im Leben, nicht nur die Reisen, mit denen man prahlen kann. Nicht nur Rimini oder Thailand oder den dritten Himmel. Es gibt auch Niederschmetterndes und Schweres. Und was jetzt folgt, ist der Krankheitsbericht, den Paulus deshalb direkt danach mit gutem Grund anfügt. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, sagt er, schreibt er hier im zweiten Korintherbrief. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir ein schweres Leiden gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gefleht, dass er mich davon befreit. Und was dann? Fragt man gleich. So werden die Menschen in Korinth und anderswo ja schon gehört haben, wir von einem Mann des Glaubens wie dir erwarten wir doch jetzt aus dem Stand, dass eine Krankheitsgeschichte locker leicht in eine Heilungsgeschichte übergeht. So kennen wir das doch auch in den Geschichten, wie sie uns in der Kinderkirche erzählt wurden, von Jesus oder auch mal von den Jüngern in der Apostelgeschichte. Da liegt einer am Boden und über ihn wird ein Wort ausgesprochen und brrr, steht er da und alles ist gut. Ja, Paulus war offensichtlich chronisch krank. Kein Mensch weiß heute, was er wirklich hatte. Ein schweres Leiden, heißt es dort. Eine Krankheit, von der man nie weiß, wann sie einen wieder einholt. Und dann, wenn sie kommt, dann ist es, wie wenn man zusammengeprügelt wird von dem Satan höchstpersönlich. Die Ausleger haben sich schon viele Gedanken gemacht. Waren es vielleicht Depressionsphasen oder sogar epileptische Anfälle, wie Albert Schweitzer vermutete? Oder vielleicht doch etwas, was ihn ständig begleitete und beeinträchtigte, so etwas wie eine Rheumaerkrankung, die man fast bei jedem Schritt spürt. Martin Luther übersetzte das schwere Leiden mit dem Ausdruck, der geradezu sprichwörtlich geworden ist. Ein Pfahl im Fleisch, heißt es dort, hatte Paulus. Wir würden vielleicht sagen, ein Dorn im Fuß. Paulus erzählt nicht viel davon, er macht wenig Aufheben um sich, aber er hat den Eindruck, diese Krankheit, die ihn in die Tiefe führt, hat mit der Höhe zu tun, in die er auch geführt wurde. Damit er sich nicht überhebt, wie er schreibt, damit er nicht überschnappt und sich etwas drauf einbildet. Deshalb auch das andere. Natürlich, wir müssen aufpassen, daraus jetzt nicht vorschnell ein geistliches Prinzip zu machen. Das kann gefährlich missgedeutet werden. Dann versteht man womöglich jede Krankheit als einen Deckel Gottes, damit es uns nicht zu gut geht. Das wäre dann ein ziemlich missliebiger Pädagogen Gott, der uns Krankheiten schickt, damit wir dran reifen und neue Erkenntnisse gewinnen. Damit lässt sich die offene Frage nach dem Warum von Krankheiten nicht beantworten. Zumindest nicht generell. Richtiger ist wohl die Aussage, dass Paulus schlicht alles, was er erfährt, aus Gottes Hand nimmt. Das Gute, den Segen und auch das Schwere. Sogar die Vorstellung, dass Gott den Satansengel zuschlagen lässt, ist darin aufgehoben. Also, dass er uns auch vor dem nicht bewahrt, was uns von ihm abbringen könnte, uns in die Verzweiflung treibt. Schwer zu denken ist das. Und erst recht schwer zu glauben. Das geht nicht leicht runter, klingt anders als manche allzu seichte Wohlfühlaussage über Gottes Segen und so wie wir es uns eben gerne als Poster an die Wand hängen. Wie anders dagegen unsere Jahreslosung. Ich glaube, ja, ich will glauben. Und direkt darunter, Hilf meinem Unglauben. Pass auf mich auf. Mein Glaube ist gefährdet. Das ist kein typisches Wohlfühlposter. Und die Künstler, die in diesem Jahr die Jahreslosung gestaltet hatten, taten sich auch schwer, da dahinter einen Sonnenuntergang oder Ähnliches zu setzen. Die Welt fällt bei Paulus nicht auseinander in Gut und Böse. Auch das Schwere kommt bei ihm von Gott. Gott legt uns eine Last auf. Aber er hilft uns auch, höre ich hier durch. Und ich will diese Haltung von Paulus lernen. Alles, was uns widerfährt, aus Gottes oft so unverständlicher Hand zu nehmen. Paulus wendet sich deshalb auch an Gott, als er mit seinem Schmerz nicht mehr klarkommt. Und sollte man nicht erwarten, dass Gott jetzt eingreift, wo er ihn sogar anfleht, wird jetzt aus der Krankheit eine Heilungsgeschichte? Es wird etwas anderes daraus. Ich lese weiter. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und dann schreibt Paulus weiter, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin geradezu stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Weil er mir zur Hilfe kommt und dadurch sein Handeln an mir, ich dadurch sein Handeln an mir spüre. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wohlgemerkt, das ist keine Selbstkasteiung. Kein sich daran freuen, wie elend es einem geht. Nein, das wäre völlig fatal in der Auslegung. Kein masochistischer Ansatz, der seine eigenen Schmerzen sucht oder ähnliches. Es ist eine Freude an dem, was Gott trotzdem und gerade deshalb in unser Leben hineinlegt. Erinnern Sie sich noch an unsere Familie Meier-Schäufele? Weder den Reisebericht noch die Krankheitsgeschichten konnten wir uns recht zu eigen machen. Aber am Ende gab es den Chianti. Und die Worte, die Paulus hier am Ende dieses Abschnittes sagt, wir können sie wirklich mit ihm teilen, wie den Rotwein, den wir miteinander genießen. Als Antwort auf sein Gebet um Heilung bekommt Paulus ein Wort von Christus. Das ist nicht nichts, das ist sehr viel. Etwas, das nämlich entdeckt und genossen werden will. Wohlgemerkt, nicht das Erhoffte, aber etwas anderes, etwas sehr Gutes. Und hören wir es nochmal in der Luther-Übersetzung. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Nehmen Sie das heute Morgen mit. Wie wir hier sitzen, bringen wir sehr unterschiedliche Erfahrungen mit. Womöglich ist es manchmal sogar ziemlich ungerecht. Der eine oder die andere erzählen immer den Reisebericht und die anderen die Krankheitsgeschichten. Und das nicht nur bei einem Abend, wo die Nachbarn eingeladen werden, sondern auch im geistlichen Sinn. Beim Hauskreis oder im Gebetsabend, wo die einen von ihren großartigen geistlichen Erfahrungen und die anderen nur von ihren Enttäuschungen und Schmerzen erzählen können. Über diese Verschiedenartigkeit finden wir nicht recht zueinander. Was uns aber eint, ist, dass es Gnade gibt. Eine unverdiente Liebe. Die Gnade unseres Herrn. Martin Luther, der wie kaum ein anderer eine Tiefe gewonnen hat in seinen geistlichen Leben, weil er eben gerungen hat mit Gott, weil er alles durchlitten hat und weil er übrigens auch ein starkes, wiederkehrendes körperliches Leiden hatte. Martin Luther hat mal in einer besonders starken Passage geschrieben, die Anfechtung, der Zweifel macht den Theologen. Dann, wenn ich erkenne, dass ich ganz und gar auf ihn angewiesen bin, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist gerade darin mächtig, wo du dann mächtig, wenn du schwach bist und dich nicht mehr auf dich selbst verlassen kannst. Wenn du mich brauchst. Die Gnade unseres Herrn gilt gerade dann, wenn wir schwach sind, schreibt Paulus, wenn wir eben nichts Großes zu erzählen haben, wenn wir eine Art Mauerblümchen-Dasein führen und vielleicht weder den Reisebericht noch die spektakuläre Krankheit und erst recht keine Heilung erzählen können. Ja, das ist gewissermaßen der Rotwein der Liebe, die gilt, wenn alles andere in Missverständlichkeiten untergeht. Die Gnade genügt, sie wohnt in dir und macht dich in der Schwachheit stark, schreibt Paulus. Gottes Gnade genügt, Jesus Christus genügt. Denken Sie daran, wenn Sie nachher unseren Rotwein, genauer gesagt, es ist Traubensaft, beim Abendmahl trinken. Amen.